Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie können die Taufkerzen jetzt übrigens auch ausmachen, sonst tropft Ihnen nachher noch der Wachs auf die Finger. Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist die einzige Geschichte im Neuen Testament, die in einem Krankenhaus spielt. Die wäre eigentlich letzten Sonntag dran gewesen, wenn wir nicht Erntedankfest gefeiert hätten. Ich habe sie nicht ausgewählt, weil ich irgendwie ein großer Fan von Fernseharzt- und Krankenhausserien bin. Meine Kenntnisse hören da mit der Schwarzwaldklinik irgendwie auf. Aber ich finde die Inhalte dieser Geschichte so wichtig, dass sie nicht unter den Tisch fallen sollten. Ich lese aus dem 5. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 1 bis 9. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftores eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen, die wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen viele kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Ausgezehrte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und er erfuhr, dass er schon lange krank war. »Willst du gesund werden?«, fragte er ihn. Der Kranke antwortete, »Herr, ich habe keinen Menschen, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt, und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.« Da sagte Jesus zu ihm, »Steh auf, nimm deine Matte und geh.« Im selben Moment war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Herr, nun bitten wir dich um deinen guten Geist, dass er unsere Ohren, unsere Herzen aufschließt, für dein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in Jerusalem findet ein großes Fest statt. Eins der 3 großen Feste im Jahreskreis. Und viele Menschen aus allen Landesteilen waren nach Jerusalem gekommen, auch Jesus. Überall in den Straßen war Singen und Tanzen, im Tempel wurden prächtige Gottesdienste gefeiert, überall gab es fröhliche Tischrunden, es wurde gefeiert, geredet und gelacht. Und was macht Jesus am Fest? Er geht ins Krankenhaus. Er geht zur Teichanlage Bethesda. Bethesda heißt übersetzt Haus der Gnade, der Barmherzigkeit. Das lag vor der Stadtmauer von Jerusalem. Und diese Anlage bestand aus 2 Wasserbecken, man hat das ausgegraben, aus 2 Wasserbecken. Und diesem Wasser wurde heilende Wirkung zugeschrieben, denn die unterirdischen Quellen, die diese Becken speisten, die blubberten ab und zu auf. Und wer, wenn das Wasser sich bewegte, in die Becken stieg, wurde geheilt. Viele Kranke, haben wir gehört, waren dort versammelt. Und voller Hoffnung warteten sie auf ihre Chance. Und versuchten, einen Platz im Becken zu ergattern, wenn das Wasser sich bewegte, obwohl das ja nur kurz, selten und unregelmäßig geschah. Irgendwie wie beim Lotto, ja. Viele warten auf die große Chance, wenige werden glücklich, aber wenn im Jackpot viel drin ist, sind auch viele dabei. Es müssen wohl mitfühlende Bürger aus Jerusalem gewesen sein, die hatten 5 Säulenhallen für die wartenden Kranken erbaut. Eine in der Mitte zwischen den beiden Wasserbecken, 4 drumherum, damit die Kranken bei ihrem Warten wenigstens ein Dach über dem Kopf hatten. Das war also das Krankenhaus Bethesda. Und dorthin geht Jesus, statt fröhlich zu feiern, geht er zu denen, die besonders an einem solchen Festtag außen vor sind und nicht mitfeiern können, sondern wird ihre Notsituation besonders krass deutlich, wenn sie aus der Stadt den fröhlichen Festlärm hören. Ich finde, Jesus setzt hier ein Zeichen. Der Evangelist Johannes bezeichnet ja alle Wunder Jesu, von denen er nur wenige berichtet, aber die bezeichnet er wirklich als Zeichen, als Symbole, die etwas aussagen. Und so setzt Jesus Zeichen durch sein Handeln, immer wieder, auch durch seinen Besuch im Krankenhaus am Festtag. Und er macht damit deutlich, wen er im Blick hat, wem seine Liebe, seine Aufmerksamkeit und seine Zuwendung gilt. Ich finde das toll. Jesus geht an den Ort des Elends Und dort fand kein Fest statt. Da gab es keine Lachen und Liedern, sondern da gab es Tränen und Schmerzen. Aber Jesus geht genau dorthin. Und das heißt, für Jesus gibt es keinen hoffnungslosen Ort. Er vermeidet nicht, wie wir das ja oft tun, die Begegnung mit Elend, Not und Leid, mit Tränen und Schmerzen, mit Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Immer wieder lesen wir im Neuen Testament, wie Jesus ganz bewusst zu solchen Menschen geht, die im Elend stecken. Jesus setzt Zeichen. Und dann ist mir aufgefallen, als ich mich mit dem Text näher beschäftigt habe, neben dem, dass da allgemein steht, viele Kranke, werden drei Gruppen besonders erwähnt. Die Blinden, die Gelähmten und die Ausgezehrten. Und ich habe mich gefragt, warum erwähnt Johannes diese drei Gruppen besonders? Und bin hängen geblieben an der letzten Gruppe, an den Ausgezehrten. Andere Übersetzungen haben da stehen Verkrüppelte, Verdorrte. Was ist damit gemeint? Das griechische Wort, was hier steht, heißt vertrocknet, trocken, dürr, ausgezehrt. Und ich hatte sofort Kranke vor Augen, die, wie wir sagen, nur noch Haut und Knochen sind. Völlig kraftlos, wie ausgetrocknet. Und da ist mir klar geworden, Johannes meint nicht nur die körperlich Kranken, sondern hier sind auch die Menschen gemeint, deren Seele ausgezehrt ist, deren Lebenskraft vertrocknet ist, die ausgepowert sind, die nur noch matt und kraftlos dem Leben gegenüberstehen. Und auch mit den Gelähmten sind nicht nur die körperlich Bewegungsunfähigen gemeint, sondern auch die Menschen, die einfach nicht mehr vorankommen, die durch welche Lebensereignisse auch immer wie gelähmt sind und die nicht wissen, wie sie mit ihren Situationen, in denen stecken, mit den Herausforderungen, die auf sie zukommen, zurechtkommen sollen. Die, die sich dem Leben hilflos ausgeliefert fühlen. Und mit den Blinden sind auch nicht nur Menschen gemeint, die körperlich sich nicht sehen können und sich nicht orientieren können, sondern auch Menschen, die ohne Orientierung für ihr Leben sind, die sich verrannt haben in festgefahrenen Denkstrukturen, die nicht mehr offen sind für neue Sichtweisen, die nur im Alten und Bekannten bleiben wollen. Ich finde das eine tolle Botschaft. In welcher Situation du dich auch zurzeit befindest, egal ob körperlich oder seelisch ausgezehrt, wie gelähmt oder orientierungslos, egal worin deine augenblickliche Not besteht, in welchem Elend du steckst, Jesus hat dich im Blick. Jesus geht auf dich zu. Für Jesus gibt es keinen hoffnungslosen Ort und für Jesus gibt es auch keinen hoffnungslosen Fall. Und das, finde ich, wird deutlich an diesem Mann, der 38 Jahre krank lag. Jesus scheint durch die Reihen der Kranken dort in Bethesda gegangen zu sein, sich mit ihnen unterhalten und nachgefragt zu haben, denn wir lesen, da war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und er erfuhr, dass er schon so lange krank war. Er muss ihn gefragt haben, wie soll er sonst erfahren haben? 38 Jahre krank. Wörtlich steht da 38 Jahre in seiner Krankheit. Er war 38 Jahre in seiner Krankheit. Das heißt, die Krankheit hielt ihn irgendwie gefangen. Er kam da nicht mehr heraus. Welche Krankheit es war, das wird uns nicht berichtet, aber die Krankheit hinderte ihn daran, rechtzeitig zum Becken zu kommen. Und wenn er hinkam, waren alle Plätze schon besetzt und das Blubbern des Wassers war ja auch schnell vorbei. 38 Jahre lang krank, können wir uns das vorstellen? Wenn wir zurückrechnen von 2013, das wäre dann 1975. Könnt ihr euch noch genau erinnern an 75 und alles, was in der Zeit dazwischen war? Also ich bin damals noch in die Schule gegangen, war frisch verliebt, aber ganz ehrlich, 1975 ist das nicht irgendwie, wie wir sagen, schon ewig her? 38 Jahre lang krank. 38 Jahre voll Hoffnungen und Enttäuschung. 38 Jahre auf die Heilungschance gewartet? Und wie oft wird er in all den langen Jahren einen neuen Anlauf gestartet haben, alles dran gesetzt und dann doch wieder enttäuscht zur Matte zurückgekrochen oder gehumpelt sein? 38 Jahre angewiesen sein auf mildtätige Hilfe von anderen, um nicht zu verhungern. Wie viele Tränen wird dieser Mann in 38 Jahren in seine Matte geheult haben? 38 Jahre Not und Verzweiflung. Was hat dieser Mann wohl gedacht, als Jesus da vor ihm steht? Was hat er von ihm erwartet? War er voll Hoffnung? Oder doch eigentlich voll Resignation? Lass den mal reden. Mir ist doch sowieso nicht zu helfen. Ein Kollege hat mir erzählt, dass er diese Geschichte oft Kindern erzählt hat. Bis zu der Stelle, genau bis zu dieser Stelle, wo Jesus vor diesem Mann steht und hört, dass der 38 Jahre lang krank ist. Und dann hat der Kollege die Kinder gefragt, was tut Jesus jetzt? Und ganz schnell kam immer wieder die Antwort, klar, Jesus heilt den Mann. Vertan, vertan. Das tut Jesus nicht, zumindest nicht sofort. Jesus stellt diesem Mann zuerst eine Frage. Nämlich die Frage, willst du gesund werden? Ganz ehrlich, was ist das für eine Frage? Wie kann man einen Menschen, der im Krankenhaus liegt, der 38 Jahre lang krank ist, fragen, ob er gesund werden will? Ist das nicht eine dumme Frage? Will Jesus den Kranken ärgern oder provozieren? Oder macht er sich lustig über ihn? Hätte Jesus sich diese Frage nicht eigentlich sparen können? Selbstverständlich will doch jeder gesund werden, oder? Liebe Schwestern und Brüder, Jesus ist wahrlich ein großer Menschenkenner. Und genau deshalb stellt er diese Frage, weil es eine ganz wichtige, eine entscheidende Frage ist. Willst du gesund werden? Denn man kann sich ja auch in seinem Leid einrichten. Und es gibt Mitmenschen, die schlagen sogar noch aus ihrer Krankheit, aus ihrer Not Kapital. Ein relativ harmloser Fall ist dieser. Die Mutter ist gestürzt, kommt ins Krankenhaus, bekommt einen Gips und als sie wieder zu Hause ist, geht vieles nicht wie früher. Ihre Tochter kommt, um die ältere Mutter zu pflegen, ihr zu helfen, sie putzt, sie wäscht, sie kauft ein, sie fährt die Mutter zum Arzt und so weiter. Und damit ist sie sehr beschäftigt, neben dem eigenen Haushalt, den eigenen Kindern und ihrem Teilzeitjob. Und als sie sich nach einigen Monaten beim Arzt beschwert, dass ihr das alles zu viel sei, da sagt der Arzt zu ihr, warum machen Sie das alles? Ihre Mutter ist doch längst gesund. Sie kann das doch alles schon wieder selbst erledigen. Aber die Mutter sieht das völlig anders. Heute zieht es hier, morgen kneift es dort und außerdem, du machst das doch so schön. Da muss man sich ja fragen, will diese Frau eigentlich gesund sein, gesund werden? Ein bisschen schwieriger Fall ist vielleicht dieser, vielleicht auch nicht ganz unbekannt. Da gibt es jemand, der hat wirklich in seinem Leben schlimme Erfahrungen gemacht, ist oft von Menschen enttäuscht und verletzt worden und schleppt jetzt einen Rucksack voller innerer Verletzungen mit sich rum. Und alle 14 Tage oder 3 Wochen sucht er sich jemand und sagt, ich muss unbedingt mal mit Ihnen über meine Probleme reden. Und dann packt er mit Leidensmiene seinen inneren Rucksack aus, blättert dem anderen seine Verletzungen dahin, lässt sich ordentlich bedauern. Und dann packt er alles wieder ein, setzt den Rucksack wieder auf und zieht weiter. Und nach 2 Wochen beginnt dasselbe Spiel von vorn. Nur Heilung erfährt er so nicht. Ja, man muss ihn fragen, ob er überhaupt gesund werden will. Oder fühlt er sich sogar in seiner Opferrolle wohl, weil er damit bei anderen Aufmerksamkeit erwecken kann. Selbstmitleid ist ja auch so eine Falle. Wir kennen das doch bei uns auch. Einerseits bedauern wir, wie es uns geht. Andererseits ist es ja auch so schön zu jammern und zu klagen und eventuell andere anzuklagen. Es kann ja durchaus komfortabel sein in unserer Not. Wir haben uns drin eingerichtet und möchten eventuell gar nicht mehr, dass sich was ändert. Willst du gesund werden? Das heißt, willst du, dass in deinem Leben sich etwas ändert? Viele von uns klagen über ihre Situation, über die Belastung im Beruf, über die anstrengenden Beziehungskisten, über die nervigen Nachbarn, über die familiäre Situation und so weiter und so weiter. Aber wie ist das dann? Wir müssen uns fragen lassen. Willst du gesund werden? Willst du wirklich Veränderung in deinem Leben? Oder willst du nur so ein bisschen Verbesserung? Aber grundsätzlich soll sich ja nichts ändern. Willst du gesund werden? Eine ganz wichtige Frage, weil sie bedeutet, bist du bereit, dass sich etwas ändert in deinem Leben? Also keine dumme Frage, die Jesus da an den Mann, der 38 Jahre in seiner Krankheit war, gerichtet hat, sondern die auch für uns entscheidende Frage. Willst du gesund werden? Und was antwortet der Mann? Herr, ich habe keinen Menschen, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Weil Jesus ihn fragt, kann der Mann endlich aussprechen, was ihn am meisten belastet. Und das ist dies: Ich habe keinen Menschen. Das Problem seiner Einsamkeit ist in den langen 38 Jahren schlimmer geworden als seine körperliche Krankheit. Herr, ich habe keinen Menschen. Spüren wir hier die tiefe Not, das wahre Elend dieses Mannes? Seelisches Leid, innere Verletzungen sind mindestens genauso starke Belastungen wie körperliche Schmerzen und Behinderungen. Und es scheint, als ob Jesus mit seiner Frage ein Fass angestochen hätte. Endlich kann der Mann aussprechen, was ihn so fertig gemacht hat in all den Jahren. Herr, ich habe keinen Menschen. Interessant ist, dass er sagt, Herr. Er spürt, dass dieser Mann, der da vor seiner Matte steht, anders ist als andere. Dass das einer ist, der tiefer sieht, der ihn ganzheitlich sieht. Herr, griechisch Kyrios, ich habe keinen Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, einen besseren Ort als all das auszusprechen, was uns zutiefst belastet, einen besseren Ort als vor Jesus gibt es nicht. Schließlich fragt er ja auch uns, willst du gesund werden? Was auch immer du vielleicht schon lange mit dir rumschleppst, bei Jesus kannst du es aussprechen. Aus Belastungen, Enttäuschungen oder Verletzungen aus 3, aus 8 oder aus 38 Jahren sind. Bei Jesus können auch alte Geschichten zur Sprache kommen. Die gute Nachricht aus unserem Text ist, Jesus lässt Menschen nicht in ihrem Elend sitzen, sondern es geht ja weiter. Jesus heilt die Not. Richtig ausgedrückt müsste man sagen, Jesus spricht die Heilung zu. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus spricht die Heilung zu, aber aufstehen, losgehen, das muss der Mann selbst. Das kann und will ihm Jesus nicht abnehmen. Der Mann hätte ja auch liegen bleiben können auf seiner Matte und Jesus hat nicht umsonst gefragt, willst du gesund werden? Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der Mann glaubt Jesus, was der sagt. Der Mann vertraut, dass das geht, aufstehen, losgehen, Schritte wagen, weil Jesus es ihm zugesagt hat. Jesus reißt ihn nicht einfach vom Boden hoch, aber er sagt ihm die Heilung zu. Aufstehen muss der Mann selbst, das heißt, er muss glauben. Glaube heißt ja nicht, irgendetwas für wahr zu halten, sondern Glaube bedeutet, dem zu glauben, was Jesus sagt. Und im Vertrauen auf seine Zusage aufstehen, losgehen und Schritte wagen. Glauben heißt in Anspruch nehmen, was uns von Jesus zugesagt ist. Ich habe am Dienstag ein Zitat gelesen von dem deutschen Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker, einer der großen Physiker des letzten Jahrhunderts. der sich sowohl mit den Atomkernen als auch mit der Entstehung des Sonnensystems beschäftigt hat. Und er hat gesagt, die Glaubenswirklichkeit kann man nur erproben, indem man sich auf sie einlässt. Und das sagt ein Physiker, der von der Notwendigkeit von Experimenten etwas weiß, um eben großartige Entdeckungen überhaupt machen zu können. Die Glaubenswirklichkeit kann man nur erproben, indem man sie auf sich einlässt. Glauben heißt in Anspruch nehmen, was Jesus uns zugesagt hat. Wir haben heute 3 Kinder getauft. Und in der Taufe hat Gott diesen Kindern zugesagt, mit ihnen durch das Leben zu gehen. Und das Zeichen dafür ist die Taufkerze, dass Jesus auch das Licht des Lebens für diese Kinder sein will. Und die Taufe ist geschehen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damit ist deutlich, auch du, der du getauft bist, gehörst zu Gott, bist sein geliebtes Kind. Das sind großartige Zusagen, die den 3 heute Getauften gelten, aber uns allen, die wir getauft sind. Ob diese Zusagen allerdings Wirklichkeit werden, hängt davon ab, ob wir diesen Zusagen auch glauben und im Glauben anfangen, aufstehen, losgehen und Schritte wagen. Gott überrumpelt ja niemanden. Gott stülpt auch diesem Kranken dort die Heilung ja nicht über. Aber als der Mann aufsteht, da merkt er, ja, ich kann stehen. Ich muss nicht mehr immer nur liegen. Und als er die ersten Schritte wagt, stellt er fest, ich kann gehen. Ich bin nicht mehr an den Ort des Elends gefesselt. Ich bin gesund. Und dann zum Schluss, finde ich, zeigt sich wieder der göttliche Humor. Da steht dann in Vers 9, er nahm seine Matte und ging. 38 Jahre hatte die Matte ihn getragen. Jetzt trägt er die Matte. 38 Jahre hatte die Matte bestimmt, wo er lag. Jetzt bestimmt er, wo die Matte liegt. 38 Jahre war er wie an die Matte gefesselt. Jetzt hat er sie unterm Arm und kann mit ihr machen, was er will. Die Rollen sind vertauscht. Warum? Weil es für Jesus keine hoffnungslosen Fälle gibt. Weil es für Jesus auch keine hoffnungslosen Orte gibt. Und weil Jesus die entscheidende Frage gestellt hat. Und weil der Mann auf die Zusage hin aufgestanden und losgegangen ist. Und wir? Liebe Schwestern und Brüder, auch uns gilt diese Frage Jesu. Willst du gesund werden? Willst du, dass dein Leben sich ändert? Und auch zu uns sagt Jesus, steh auf, geh los, wag Schritte des Glaubens. Dein Leben muss nicht so bleiben wie bisher. Ich, der eine, ich bin mit dir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.